Hey, hier ist Matthias vom Stern. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr noch mehr True Crime hören, lesen oder sehen wollt, dann meldet euch am besten gleich bei unserem Crime Newsletter an. Der geht in Kürze in neuem Gewand an den Start und informiert euch regelmäßig über Neues aus unserer Redaktion und der Welt des Verbrechens. Der Link zur Registrierung lautet www.stern.de/crime-newsletter. Ihr findet ihn aber auch unten in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit Luchterhand. Wir sind im Jahr 2005, genauer gesagt im Mai, als Alexander Luchterhand gerade verschwunden ist. Da widerfährt den Ermittlern ein scheinbar riesiger Glücksfall. Da kommt nämlich dieser Zeuge namens Bernd S. zu ihnen und lenkt den Verdacht auf Aljoscha, einen Russen, der als Bodyguard für Luchterhand gearbeitet haben soll. Dieser Hinweis von Bernd S., der passt perfekt. Inzwischen haben die Ermittler nämlich Luchterhands Wohnung untersucht. Im ersten Moment sah dort alles ganz unauffällig aus. Aber als Kriminaltechniker die Zimmer genauer überprüft haben, da haben sie Spuren von Handschuhen gefunden. Irgendjemand musste die Wohnung also tatsächlich durchsucht haben. Offenbar ist diese Person ganz behutsam vorgegangen. Wahrscheinlich, weil sie sich in der Wohnung ausgekannt hat und gewusst hat, wo sie suchen musste und wonach. Die Ermittler haben damals jeden Zentimeter der Wohnung geprüft. Sie haben dabei mehrere Geldverstecke entdeckt. Als sie am Ende alles zusammengezählt haben, kamen sie auf etwa 70.000 Euro. Natürlich war das richtig viel. Aber aus den Vernehmungen wussten die Beamten, dass Luchterhand noch viel mehr Geld besessen hat und dass er es dort in dieser Wohnung gebunkert haben musste. Sie haben geschätzt, dass mindestens 200.000 Euro von dort gestohlen wurden. Ein paar Tage später fand ein Zeuge Luchterhands Auto, einen auberginefarbenen Mercedes Coupé. Er stand abgeschlossen und sauber geparkt in einer Straße 1,5 Kilometer von Luchterhands Hochhaus entfernt. Wieder sind Kriminaltechniker angerückt. Sie haben festgestellt, dass auch der letzte Fahrer des Mercedes Handschuhe getragen haben muss. Und noch etwas an dem Auto war interessant. Aus Angst, dass es gestohlen werden könnte, hatte Luchterhand darin einen sogenannten Kill-Switch einbauen lassen. Einen versteckten Kippschalter, der die Benzinzufuhr unterbricht und den man betätigen muss, um losfahren zu können. Von diesem Schalter hat Luchterhand nur wenigen Leuten erzählt. Diese ganzen Indizien haben also auf jemanden gedeutet, der Luchterhand gut gekannt haben muss. Auf eine Person wie seinen Bodyguard Aljoscha. Zeugen haben der Polizei bestätigt, dass Aljoscha wirklich nah dran war an Luchterhand. Die einen kannten ihn als Bodyguard, andere sahen in ihm einen engen Freund von Luchterhand. Wenn jemand wusste, wie er diese Tat anstellen musste, dann doch Aljoscha. Die Polizei hat nach Aljoscha gefahndet. Und nach ein paar Tagen hat ihn ein Polizeikommando in der Nähe vom Alexanderplatz festgenommen. In diesem Moment hatten die Ermittler die Hoffnung, den Fall gelöst zu haben. Aber die Hoffnung hat sich schnell zerschlagen. Aljoscha hatte ein Alibi. Ein Freund hat bei der Polizei ausgesagt, er habe an jenem Wochenende mit Aljoscha getrunken. Auch an dem Sonntag, an dem Luchterhand verschwand. Er wusste das deshalb noch so gut, weil tags drauf der sogenannte Tag des Sieges war, an dem die Russen den Sieg über Nazi-Deutschland feiern. In der Akte ist nachzulesen, dass Aljoschas Funkzellendaten die Aussage des Freundes stützen. In den Augen der Ermittler schied Aljoscha damit als Tatverdächtiger aus. Aber vorbei war die Geschichte für ihn damit noch lange nicht. Dazu werden wir noch später in diesem Podcast kommen. Wenn es aber Aljoscha nicht war, warum hat Bernd S. dann auf ihn gezeigt? Die Ermittler haben sich gefragt, ob Bernd S. ihnen damit wirklich helfen wollte. Ob er wirklich nur ein Zeuge war. Oder ob er ihnen diese Geschichte über Aljoscha nur erzählt hat, um von sich selbst abzulenken. Ihr hört Luchterhand. Ein Podcast über einen ungeklärten Mord. Und einen Hinweis, der alles ändern könnte. Mein Name ist Matthias Bolsinger. Und das ist Folge 5. Das letzte Lebenszeichen. Das Blatt hatte sich gewendet. Bernd S. war für die Polizei plötzlich nicht mehr der besorgte Freund von Luchterhand, sondern jemand, der sie absichtlich auf eine falsche Fährte gelenkt haben könnte. Und es kamen noch mehr Verdachtsmomente gegen ihn dazu. Bernd S. hatte sich laut Ermittlungsakte nur Tage nach seiner Zeugenaussage, in der er den Bodyguard Aljoscha zum Mordverdächtigen gemacht hatte, noch mit ihm getroffen. Warum traf er sich mit Aljoscha, wenn er wirklich geglaubt hat, dass der ein gefährlicher Mörder sein könnte? Noch verdächtiger hat Bernd S. aber etwas anderes gemacht. Eine Auswertung von Mobilfunkdaten. Sie bezieht sich auf den Abend, an dem Alexander Luchterhand verschwunden ist. Die Daten belegen, dass Bernd S. in der Stunde vor Luchterhands Verschwinden in engem Telefonkontakt mit ihm stand. Bernd S. war es, mit dem Luchterhand sein letztes Telefonat führte. Vielleicht erinnert ihr euch. Eigentlich ist Luchterhand an dem Abend mit einem Bekannten verabredet, von dem er Filme abkaufen will. Die beiden wollen sich in einer Currywurstbude in Neukölln treffen. Davon habe ich euch in Folge 4 erzählt. Laut seinen Telefondaten telefoniert Luchterhand kurz vor dieser Verabredung um 18.40 Uhr noch mit Bernd S. Luchterhand ist zu dem Zeitpunkt offenbar noch in seinem Hochhaus in Lichtenberg. Sein Handy ist dort in der Funkzelle eingewählt. Wenn er pünktlich um 19 Uhr bei der Currywurstbude sein will, müsste Luchterhand sich jetzt auf den Weg machen. Sein Standort ändert sich dann auch. Sein Handy verlässt die Funkzelle in Lichtenberg. Aber in Neukölln, bei der Currywurstbude, kommt er nicht an. Um 19.29 Uhr loggt sich sein Handy zum allerletzten Mal ins Netz ein. Und zwar, weil ihn eine SMS erreicht. Sie stammt von Carsten, dem Filmhändler, der in der Currywurstbude wartet und versucht, ihn zu erreichen. Ohne es zu wissen, liefert der Filmhändler die vielleicht wichtigste Spur in diesem Fall. Als die SMS nämlich auf Luchterhands Handy ankommt, befindet sich das Gerät in einer Funkzelle in Kreuzberg. In dieser Funkzelle liegt unter anderem die Eisenbahnstraße. Und in dieser Eisenbahnstraße, im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses, da hat Bernd S. sein Büro. Jetzt schien alles auf Bernd S. zu deuten. Er hatte die Polizei in die Irre geführt. Er war der letzte Mensch, mit dem Luchterhand nachweislich Kontakt hatte. Auf sein Büro deutete Luchterhands letztes Funksignal hin. Und als enger Freund konnte er wissen, wie viel Bargeld Luchterhand zu Hause hatte. Das waren genug Gründe für die Ermittler, Bernd S. zum Hauptverdächtigen zu erklären und sich ihn genauer anzuschauen. Und ich wollte das jetzt, 20 Jahre später, auch tun. Ich hatte noch einen wichtigen Grund mehr, nämlich einen seiner besten Freunde, meinen Informanten Klaus, der behauptet, Bernd S. habe ihm den Mord gestanden. Ich habe bei Klaus immer wieder nachgefragt, um alles zu erfahren, was er über die angebliche Tat weiß. Wie hier, bei unserem allerersten Interview.
Nach allem, was Bernd Ihnen da immer wieder erzählt hat, können Sie da mal ganz chronologisch erzählen, wie damals 2005 der Mord an Alexander Luchterhand ablief?
Ja, chronologisch kann ich das nicht, weil ich nicht dabei war. Aber noch den Erzählungen. Alex ist gelockt worden in die Eisenbahnstraße, ist betäubt worden mit entweder, ich weiß es nicht genau, Diazepan oder K.O.-Tropfen. Aber die Diazepan, wenn man da 3-4 Stück... Bernd hat mir irgendwann mal gesagt, vielleicht wäre er auch von den Beruhigungsmitteln, hätte er wahrscheinlich es auch möglich, dass er da schon einen Löffel abgegeben hätte. Und dann ist er erwürgt worden oder erdrosselt worden.
Mit was?
Weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass das mit Watte erdrosselt worden ist, um Hals geblieben ist.
Das heißt?
Naja, was heißt das? Das ist dran geblieben.
Um den Hals?
Um den Hals.
Ich habe mich auch gefragt, warum Bernd S. die Tat überhaupt begangen haben soll.
Was waren die Umstände, warum Bernd Alex getötet hat.
Also Geld hat eine riesige Rolle gespielt. Bernd wusste, dass er Kohle hat in der Wohnung und dass er auch gut verdient. Das war der springende Punkt. Die haben zwar Leute, die nicht ohne sind und da hinket um Kohle und nicht um wenig.
Ich wollte wissen, was Klaus da meint.
Ich weiß nur, dass durch Schluchterhand auch Bernd in Schwierigkeiten kam. Durch finanzielle Mittel, die bei irgendeiner Sache, die nicht so sauber gelaufen ist, dass letztendlich Bernd dafür gerade stehen sollte, für das, was er im Prinzip ja nicht gemacht hat.
Und was ist dann passiert?
Also Bernd war immer rachsüchtig. Als Feind würde ich mir ihn nicht wünschen. Weil er war nicht körperlich irgendwie so Schläger oder sowas, aber Bernd war durch seine Intelligenz alleine gefährlich. Da musste man sehr genau aufpassen, was man macht.
Was ist danach passiert?
Naja, irgendwann sind die Schuldner zu ihren Geld gekommen. Und ja, und Alex war tot.
Was Klaus da zum angeblichen Motiv sagt, klang für mich sehr vage. Er spricht da von irgendeiner Sache, die nicht sauber gelaufen sei. Und Schuld daran soll nicht sein Freund Bernd S., sondern Alexander Luchterhand gewesen sein. Wahrscheinlich ist euch aufgefallen, dass Klaus Luchterhand manchmal auch beim Vornamen nennt. Alex. Die beiden sind sich vor langer, langer Zeit angeblich mal persönlich begegnet.
Kennengelernt Heiken im Knast. Er war im Vollzugsjahr, jung gesagt, eine Ratte. Und hat sich dann auch Schutz verlegen lassen in andere Anstalt. Also er war ein Unsympath, für mich ein Unsympath. Und wie gesagt, ein Verräter.
Dass Luchterhand im Knast über Leute ausgepackt haben und deshalb sogar zu seinem Schutz verlegt worden sein soll, habe ich nicht verifizieren können. Aber ich habe solche Geschichten über ihn immer wieder gehört. Manche halten es für möglich, dass Luchterhand sogar mal Bernd S. bei der Polizei verpfiffen haben könnte. Das wäre natürlich ein Motiv gewesen. Aber Belege dafür hat man nie gefunden. Mich hat interessiert, welches Mordmotiv die Polizei bei ihrem neuen Hauptverdächtigen Bernd S. vermutet hat. Und tatsächlich fand ich etwas in der Akte. Das Ganze geht angeblich zurück auf eine Geschäftsidee von Bernd S. Damals war das Monopol der Deutschen Post kurz vor dem Ende. Bald durften auch private Anbieter Briefe zustellen. Bernd S. hat darin offenbar das ganz große Geld gewittert. Er wollte ein Postunternehmen gründen. Mehr als 1000 Menschen sollten für ihn arbeiten. Allerdings wollte die Bank von Bernd S. dafür mindestens eine 250.000 Euro Eigenkapital sehen. Geld, das, so hat die Polizei vermutet, ursprünglich auch von Alexander Luchterhand kommen sollte. Luchterhand habe sein Geld dann aber lieber woanders anlegen wollen. Und ohne Luchterhands Investment sei das Projekt von Bernd S. in Gefahr gewesen. Deswegen habe Bernd S. Luchterhand in sein Büro in Kreuzberg gelockt, um dann an dessen Geld zu kommen. Das war die Sicht der Polizei. Aber es war auch nicht mehr als eine Hypothese. Dass Bernd S. damals wirklich etwas Großes aufziehen wollte, daran habe ich keinen Zweifel. Bei meiner Recherche bin ich nämlich auf ein Video bei YouTube gestoßen.
Das ist sehr, sehr schwierig. Wir sind voll dabei, wir haben einmal weggefahren.
Es zeigt einen Mann, der vor einem Haus zu hunderten aufgebrachten Leuten spricht.
Sehr viele Ältere, aber auch die Jüngeren wissen, wenn kleine Kinder anfangen zu laufen, fallen sie ab und zu auf die Nase. Das tut weh.
Die Leute sind aufgebracht, weil sie an diesem Tag ihren neuen Job antreten wollten. Aber von der Firma, für die sie arbeiten sollen, ist nichts zu sehen.
Wir haben drei Stellen, wo sie sich einzutragen haben mit einer Unterschrift, damit dass sie heute bekunden, hier gewesen zu sein, ihre Arbeitskraft zur Verfügung gestellt haben. Das gewährleistet, dass sie am Ende des Monats ihr Geld bekommen.
Kann ich das auch schriftlich bekommen von Ihnen?
Kurz danach berichtet der WDR.
Ein neuer Job, anständig bezahlt, Arbeitsvertrag unterschrieben, da kann man sich freuen. Und das haben sie auch gemacht, 355 Menschen in Dortmund.
Gestern sollte es losgehen, sollte.
Denn es gibt keine neuen Jobs. Es gab anscheinend noch nicht mal eine Firma.
Die Dortmunder Arbeitsvermittlung, auch Jobvermittler Klaus Kurek, ist frustriert. Er allein hat 150 Arbeitslose vermittelt. Die sind jetzt fassungslos und enttäuscht.
In 35 Städten wollte die Firma nach eigenen Angaben an den Start gehen. Bewerbungen sind über eine teure Hotline gelaufen. Jobagenturen haben bundesweit tausende Leute an die Firma vermittelt, die sich Hoffnung gemacht haben auf gute Arbeit und geregeltes Einkommen. Aber diese Postfirma, die hat nie funktioniert. Ratet mal, wer sie erfunden hat. Ihr ahnt es. Das war Bernd S. Passiert ist das Ganze im Jahr 2008, also 3 Jahre nach Luchterns Verschwinden. Was Bernd S. da genau mit seiner Firma vorhatte, ob er mit ihr wirklich legal Geld verdienen wollte oder ob es ein riesiger Betrug war, das weiß ich nicht. Im Rückblick ist es auch nicht mehr zu durchschauen. Ich wollte wissen, wer dieser Bernd S. wirklich war und was Leute, die ihn damals erlebt haben, über den Mordverdacht gegen ihn sagen. Ich habe jemanden gefunden, der damals zum engen Umfeld von Alexander Luchterhand und Bernd S. gehörte.
Ja, stell mir Fragen und dann... Warte mal, ich mach mal genau. Mein Handy auf...
Das ist lieb, danke.
Nachher ruft noch einer an.
Der Mann heißt Thomas. Er hat für Luchterhand als Fahrer gearbeitet. Luchterhand hatte nämlich seinen Führerschein verloren. Und ohne den setzte er sich nur selten ans Steuer. Und dieser Thomas kannte eben nicht nur Luchterhand, sondern auch Bernd S. wirklich gut.
Mit Bernd, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich sehr, sehr, eigentlich gut befreundet gewesen. Ne? Er war lustig, er war gesellig, da waren noch immer viele Leute da. Also ein absolut sympathischer, offener Mensch, hatte eben halt bloß immer keine richtigen Ideen, wie man Geld verdient, sondern hatte eben halt immer auf linke Art und Weise gemacht. Ja.
Warum eigentlich?
Kann ich dir nicht sagen. Er hat gesagt, also sein Vater war Alkoholiker, hatte kein Geld zu Hause, er musste für seine Mutter klauen gehen. Ja, also ist schon relativ früh in Lichtenrade, ich weiß nicht mehr, wie das Ding da hinten heißt, in den Jugendknast gekommen. Ja, und dann eben halt, wenn Mutter schon sagt, du, geh mal los, wir brauchen was zu essen, und der dann eben halt klauen gegangen ist, dass er dann eben halt das fortgesetzt hat und dann eben halt gesagt hat, okay, dann muss ich eben halt klauen und hat dann Einbrüche verübt. Also jetzt keine Gewalttaten in dem Sinne, jetzt Tankstelle überfallen oder Banküberfall, sondern eben halt einen Tunnel gebuddelt und dann in irgendeinem Juwelier eingestiegen. So in der Richtung, das war so sein Metier gewesen, ja. Also.
In einem Urteil aus dem Jahr 2011, in dem es um Betrug und Steuerhinterziehung geht, da steht, dass Bernd S. tatsächlich schon im Alter von 14 Jahren das erste Mal verurteilt wurde. Das muss in der Zeit gewesen sein, als er mit Klaus im Jugendheim im Kieferngrund gelebt hat. Und bis 2011 kamen 23 weitere Verurteilungen dazu. Offenbar wollte Bernd S. immer wieder mit ausgetüftelten Projekten das große Geld machen. Einmal hat er 700.000 Briefmarken drucken lassen und verkauft. Erst einem Sammler kam bei dieser Briefmarke etwas komisch vor.
Dem ist so viel gefallen, dass 47 Zacken hatte und nicht 49 oder umgekehrt. Also die waren alle gefälscht gewesen.
Wegen solcher Taten kam Bernd S. immer wieder ins Gefängnis.
Und Bernd war eben halt zumindest in Tegel bekannt, wie ein bunter Hund.
Er war schlauer als die meisten Häftlinge. Er half ihnen bei juristischen Fragen. Er kannte seine Rechte so gut, dass manche sagen, er hätte auch Anwalt werden können.
Ich glaube, ein Tegel, der Leiter, der war nur nicht so gut, auf ihn zu sprechen, weil er wirklich immer Lücken gesucht hat. Ja, und eben halt auch, deswegen war er im Knast, sagen wir mal, auch absolut tabu, weil er Leuten geholfen hat, die im Gefängnis das Zepter in der Hand haben. Und die gesagt haben, den lass dir in Ruhe. Ja, den lass dir in Ruhe, sonst kriegst du halt mit uns zu tun.
Im Knast hatte Bernd S. auch Luchterhand kennengelernt. Thomas hat die beiden später miteinander erlebt.
Was war deren Verhältnis miteinander?
Ja, die waren gut befreundet. Ja, also muss man schon sagen.
Aber hatten der Alex und der Bernd so eine richtig freundschaftliche, emotionale, innige Beziehung?
Ja, jetzt ist die Frage, was versteht man unter einer innigen Beziehung? Also man darf eben halt, wie gesagt, immer nicht vergessen, dass der Alex 14, 16 Stunden gefangen war durch seinen Dienst. Ja, wie oft die jetzt miteinander telefoniert haben, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich eben halt mit Alex vielleicht 5, 6 Mal bei Bernd war und Alex ist öfters da hingefahren, weil der Bernd eben halt eine Geschäftsidee hatte mit so einem Postvertrieb und Alex da eben halt auch eine Aufgabe übernehmen sollte und der Bernd hat gesagt, Mensch, wir brauchen ja da viele Leute, die sich um bestimmte Sachen kümmern und das heißt also, dass der Bernd von dem Alex dieses eher wollte und jetzt kein finanziellen Interesse hat. Und Alex wiederum gedacht hat, na Mensch, wenn der Bernd, wenn ich da richtig Geld machen kann, dann kann ich ja eventuell meine Tätigkeit als Polizeireporter aufgeben.
Es ist bekanntlich anders gekommen. Alexander Luchterhand ist stattdessen plötzlich verschwunden. Und Bernd S. kam unter Mordverdacht. Als die Ermittlungen weit genug waren, erließ ein Richter einen Haftbefehl gegen Bernd S. wegen Mordes aus Habgier. In Begleitung seines Anwalts hat sich Bernd S. der Polizei gestellt. Bernd S. habe damals angespannt gewirkt, heißt es in der Ermittlungsakte. Er habe geschwitzt. Er habe kaum ruhig sitzen können. Die Ermittler hatten den Eindruck, Bernd S. wolle sich Luft verschaffen und etwas erklären. Aber das tat er nicht. Zu den Vorwürfen wollte sich Bernd S. nicht äußern. Er kam in Untersuchungshaft. Thomas blättert in Unterlagen, die er zum Fall gesammelt hat. Darin findet er einen handschriftlichen Zettel.
Was ist das hier?
Auf dem Zettel hat er Straßennamen notiert.
Ich bin losgefahren. Franz-Jakob-Straße, links in Storkower Straße, links in Theer Straße. Mühsamstraße, linken Löwestraße, rechts in Leiden.
Er ist damals den Weg von Luchterhands Wohnung zum Büro von Bernd S. abgefahren. Er wollte nachvollziehen, wie lange man dafür braucht.
Straße, links in Eisenbahnstraße und bin dann, es gab noch einen anderen Weg und ich bin beide abgefahren und das hat also jeweils 20 oder 25 Minuten gedauert.
Um zu verstehen, warum Thomas das gemacht hat und warum das nicht ganz unwichtig ist für die Frage, ob Bernd S. der Mörder von Luchterhand sein konnte, müssen wir uns nochmal genau die Funkzellenauswertung ansehen. Die Verbindungsdaten belegen, dass Luchterhand noch um 18.40 Uhr in seinem Hochhaus in Lichtenberg oder zumindest in dessen Nähe war, sich dann aber auf den Weg machte. Wenn er tatsächlich nach Kreuzberg zum Büro von Bernd S. gefahren ist, dann wäre er nach den Berechnungen der Ermittler spätestens gegen 19 Uhr da angekommen. Sie vermuten, dass ihn Bernd S. dort empfangen hat. Bernd S. schien nämlich den Handydaten zufolge in jenen Minuten in der entsprechenden Funkzelle zu sein. Soweit, so klar. Aber jetzt wird es interessant. Gegen 19.43 Uhr, also nicht einmal eine Dreiviertelstunde nachdem Luchterhand auf Bernd S. getroffen sein soll, befand sich Bernd S. bzw. sein Handy schon nicht mehr in Kreuzberg, sondern etwa 9 Kilometer entfernt in der Nähe seiner Wohnung im Stadtteil Wedding. Von Kreuzberg nach Wedding, das dauert. Die Polizei hat damals geschätzt, dass Bernd S. deswegen nur wenige Minuten für die Tat gehabt hätte.
Er hätte drei, vier Minuten Zeit gehabt, um Alex, sag mal, den Hals durchzuschneiden. Ja, also deswegen war das Quatsch eigentlich, mehr oder minder.
Es ist tatsächlich schwer vorstellbar, dass Bernd S. Alexander Luchterhand in so kurzer Zeit getötet hat. Jedenfalls, wenn er alleine war. Aber offenbar war er nicht allein. Die Ermittler haben den Festnetzanschluss im Büro von Bernd S. ausgewertet. Und dabei kam heraus, dass bereits am Nachmittag immer wieder von diesem Anschluss aus telefoniert wurde. Und auch später in der Nacht, gegen 0.14 Uhr, wurde von dort telefoniert. Die Sache bei diesen Festnetztelefonaten ist aber, den Ermittlungen zufolge konnte es nicht Bernd S. gewesen sein, der sie führte. Dagegen sprachen die Aussage einer Zeugin und seine Mobilfunkdaten. Nur, wenn er es nicht war, wer war es dann? Es gab noch mehr Telefonate, die Fragen aufgeworfen haben. Allein am mutmaßlichen Tatabend hatte Bernd S. 12-mal mit einer unbekannten Handynummer Kontakt. Mit dieser Nummer hat er zum Beispiel telefoniert, nachdem Luchterhand von zu Hause aufgebrochen war und auch später, immer wieder, bis tief in die Nacht hinein. Bernd S. hatte auch 3 Tage danach mit der Nummer Kontakt. Dieses Mal morgens um 5:30. Bei diesem Anruf befand sich die Person hinter der Nummer in einer Funkzelle nicht weit entfernt von Luchterhans Wohnung. Dort war ausgerechnet in der gleichen Nacht Licht gesehen worden. Und eine Nachbarin hatte ein Poltern aus der Wohnung gehört. Vielleicht erinnert ihr euch. Es soll geklungen haben wie ein zugeschlagener Klodeckel. Konnte es also sein, dass dieser Unbekannte, mit dem Bernd S. immer wieder telefoniert hat, in jener Nacht in Luchterhans Wohnung eingestiegen war? Es hat eine Weile gedauert, aber dann haben die Ermittler herausgefunden, wer hinter der Handynummer steckt. Es war ein Mann namens Viktor B. Bernd S. und er kannten sich offenbar. Viktor B. muss auch derjenige gewesen sein, der am Tattag aus dem Büro von Bernd S. telefoniert hatte. Die Anrufe gingen nämlich alle an Bekannte von Viktor B. Die Ermittler hatten jetzt ein genaues Szenario, was am 8. Mai 2005 passiert sein soll. Bernd S. habe den Mord an Alexander Luchterhand geplant und sein Komplize Viktor B. habe ihm dabei geholfen. An jenem Sonntag sei Bernd S. gegen 18 Uhr in seinem Büro eingetroffen. Viktor B. sei schon dort gewesen. Bernd S. habe sich mit Luchterhand im Büro verabredet. Spätestens gegen 19 Uhr sei Luchterhand dort angekommen. Vielleicht habe Bernd S. Luchterhand noch ins Büro begleitet. Vielleicht habe Luchterhand es alleine betreten. So oder so. Als Luchterhand ins Büro gekommen sei, sei dort Viktor B. gewesen. Und Bernd S., der habe den Ort des Geschehens nur wenige Minuten später wieder verlassen. Dieses Szenario, das die Polizei da angenommen hat, das wirkt nicht gerade wie ein brillanter Mordplan. Wer eine solche Tat in einem Mehrfamilienhaus mitten in Berlin begeht, der riskiert dabei entdeckt zu werden. Vor allem dann, wenn er dabei auch noch Telefone benutzt. Andererseits wäre es ein Ort gewesen, an dem der Hauptverdächtige Bernd S. alles in Ruhe hätte vorbereiten können. Und es wäre ein Ort, zu dem Alexander Luchterhand freiwillig gekommen wäre, ohne etwas Böses zu vermuten. Als ich Thomas getroffen habe, wollte ich von ihm wissen, was er über den Mordverdacht gegen seinen Freund Bernd S. denkt.
Hättest du es ihm damals zugetraut?
Eher nicht. Also, weil er, wie gesagt, ein sehr, sehr netter, umgänglicher und immer freundlich zu mir war. Also hätte ich ihm jetzt nicht so unbedingt zugetraut.
Jetzt mit knapp 20 Jahren Abstand?
Schwer zu sagen. Es ist wirklich schwer zu sagen, weil, ob das letztendlich stimmt, weiß ich nicht. Aber Bernd dann auch mal irgendwie im Suff. Es soll mal der Fall gewesen sein, dass er gesagt hat, ja, Alex umgebracht oder so. War ich nicht bei gewesen. Ist auch nur wieder Hörensagen. Kann ich nicht beurteilen.
In dem Moment habe ich schlucken müssen. War das nicht genau das, was unser Informant Klaus erzählt hat? Hat Thomas mir gerade bestätigt, dass es dieses Geständnis wirklich gegeben hat?
Also, es kam vor, dass Bernd mal gesagt haben soll, er hätte den Alex getötet?
Wurde mir zugetragen, dass er im Suff mal gesagt hat, scheiß Alex, Alex, weggemacht. Bernd hat immer... Ich doch nicht, mit Alex war mein bester Freund. Also kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Aber das muss auch irgendwann gewesen sein, wo man dann auch merkte, er ist geistig nicht mehr so richtig auf der Höhe. Ja, also könnte, wie man so schön sagt, so eine Scheißhausparole gewesen sein oder Hörensagen. Also dass das sich auch vielleicht einer ausgedacht hat. Keine Ahnung. Ja. Denn der Fall Alexander Luchterhand war ja dann auch irgendwann erledigt. Also wir haben uns ja dann nicht jahrelang später noch über Alexander Luchterhand unterhalten. Ja, also. Und ob er dann plötzlich im Vollrausch dann ihm nochmal plötzlich eingefallen ist, Mensch, was habe ich eigentlich mein ganzes Leben lang gemacht? Da fällt mir Alex ein, ich habe den umgebracht. Also weiß ich nicht, kann ich mir eher nicht vorstellen. Ja.
Thomas spricht dir einen Punkt an, der für die Bewertung dieses angeblichen Geständnisses ziemlich wichtig ist. Einige Jahre nach Luchterhands Verschwinden begann es bei Bernd S. brutal bergab zu gehen. In diesem Urteil aus dem Jahr 2011, das ich vorhin erwähnt habe, Da habe ich gelesen, dass Bernd S. lange Kokain konsumiert hat. Und zwar so dermaßen viel, dass es ihm die Nasenscheidewand durchlöchert hat. Zeitweilig soll er wegen der Droge unter Wahnvorstellungen gelitten haben. Bernd S. habe geglaubt, dass Tiere unter seiner Haut krabbeln würden und dass er sie mit einer Pinzette dort rausholen müsse. Und Bernd S. hat nicht nur viel gekokst, er hat in seinen letzten Jahren auch ziemlich viel getrunken. Ich habe mich gefragt, in welchem Zustand Bernd S. eigentlich war, als er den Mord gestanden haben soll. Ich habe unseren Informanten Klaus gefragt, der das Geständnis ja selbst gehört haben will.
Kam dir jemals in Sinn, dass er vielleicht einfach fantasiert hat, halluziniert hat?
Nee.
Das heißt, du bist überzeugt, dass Bernd dir die Wahrheit gesagt hat?
Aus Sicht der Ermittler hat damals so viel für Bernd S. als Täter gesprochen, dass sie sein Büro in der Eisenbahnstraße mit Blut- und Leichenspürhunden durchsucht haben. Nur, sie fanden offenbar nichts. Keine Spuren, die einen Mord beweisen könnten. War der Verdacht falsch? War das Büro vielleicht doch kein Tatort? Einige Tage später hat die Mordkommission mit einem Mann telefoniert. Er wollte absolute Diskretion. Auf keinen Fall dürfe Bernd S. von diesem Gespräch erfahren. Der Mann sagte, sie sollten doch mal überprüfen, ob im Büro von Bernd S. Möbel getauscht wurden. Er denke da an ein rotes Sofa. Jetzt stehe da nämlich ein blaues Sofa. Aber das sei erst nach dem Verschwinden von Alexander Luchterhand angeliefert worden. Verschwand das rote Sofa, weil Spuren daran waren? War dieses Sofa die Antwort auf die Frage, warum man im Büro keine Spuren gefunden hatte? Das rote Sofa und was damit passiert sein könnte, wurde zu einem der größten Mysterien im Fall Luchterhand. Die Ermittler hatten die Hoffnung, den Fall zu klären, wenn sie nur dieses rote Sofa finden würden. Sie gingen mit dieser Spur sogar in die Öffentlichkeit, wie hier im RBB.
Außerdem fragt die Polizei, wer kann Angaben zum Abtransport bzw. zum Verbleib dieses roten Sofas machen?
Ich wollte wissen, was dahinter steckt. Ich wollte mit dem Zeugen reden, der das Ganze ins Rollen brachte.
Sag, naja, da war ja eine rote Couch, jetzt ist da eine blaue. Und da waren sie natürlich elektrisiert.
Mehr in Folge 6. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon alle 12 Folgen dieser Serie hören. Und zwar bei Stern Plus und bei RTL Plus. Das Probeabo beim Stern kostet aktuell auch nur 1 Euro. Holt euch am besten eine der beiden Apps. Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Auf allen anderen Plattformen kommt jede Woche eine neue Folge. Die letzten 4 gibt es aber nur bei Stern Plus und RTL Plus. Luchterhand ist ein Podcast von Stern und RTL Plus. Host und Autor bin ich, Matthias Bolsinger. Redaktion und Schnitt lagen bei Dominik Stawski. Postproduktion und Sounddesign stammen von Andolin Sonn. Die Musik wurde produziert von Paul Eisenach. Danke auch an Giuseppe Di Grazia, Isa von Heil und Nicola Wagner vom Stern. Und ganz besonders an den ersten Hörer dieses Podcasts, an Arne Daniels, für die vielen Ratschläge. Zitiertes Audiomaterial in dieser Folge: YouTube-Kanal von Dirk Junghold. WDR, Aktuelle Stunde vom 2. Oktober 2008. RBB, Täter, Opfer, Polizei vom 28. August 2005.